Ich lese ab Vers 7. Liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt, und es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht, und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich auch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid, das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch, und ihr habt den Bösen besiegt. Liebet nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was die Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier der selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Ein etwas längerer Text. Und ich habe als Einstieg fast gedacht, alle guten Dinge sind drei. Und drei deswegen, weil wir haben vor 14 Tagen nochmal einen kleinen Bezug genommen auf das Lied »Pass auf, kleines Auge«. Und wir haben vor 4 Wochen auch schon von dem Marco Hees was zu diesem Lied gehört. Ich will nicht auf das Lied eingehen, aber ich habe gedacht, wenn wir jetzt eben auch über das Bujo gesprochen haben, als wir jung waren und relativ, ja, das erste Auto hatten und dann losgefahren sind und so weiter, da gab es, glaube ich, eine ganze Menge Ermahnungen von den Eltern. Also ich kann mich noch daran erinnern, inklusive Oma und Mutter, die noch da ist, und auch vom Vater, da gab es hier: Lass dich nicht zu Unsinn anstiften, sei vorsichtig, fahr langsam. Es ging die ganze Palette durch, ja. Und das ging eigentlich eine ganze Zeit so. Und wenn man erstmal in Urlaub gefahren ist, da wurde es besonders spannend, weil Urlaub war auch noch weit. Also da wurde das Ganze auch noch wiederholt. Und was man damals überhaupt nicht verstanden hat, glaube ich, habe ich heute schon verstanden, nämlich, dass das nicht die klassischen Verbote waren, sondern dass sie es eigentlich gut meinten. Ja, meine Eltern wollten wir da, glaube ich, und meine Oma, da weiß ich nicht so genau, aber meine Eltern wollten wir auf jeden Fall nichts vorschreiben, sondern sie machten sich letztendlich einfach nur Sorgen. Und ich glaube, das geht den jungen Eltern heute auch noch so. Man macht sich Sorgen. Und man will, dass es den Kindern gut geht, und man will das Beste für die Kinder. Und so ähnlich ist das hier jetzt in diesem Abschnitt, den wir hier gelesen haben, auch. Es ist von Johannes fast sowas wie ein Testament. Diese letzten drei Briefe, die gehen ja an verschiedene Gemeinden. Und diesen Teil, den ich eben gelesen habe, den könnte man aufteilen in vielleicht drei Unterbereiche. Das erste, und da möchte ich kurz was zu sagen, es sind die Verse 7 bis 11. Wir lesen hier vom Alten und vom Neuen Gebot. Alten und das Neue Gebot. Wisst ihr, was das Neue Gebot ist? Okay, ich gebe euch einen Tipp. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wisst ihr, was das alte Gebot ist? Ich lese es mal vor. 3. Mose 19, Vers 8. Vers 18, Entschuldigung. Vers 18. Da heißt es: Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, spricht der Herr. Also ein ganz, ganz altes Gebot. Am Anfang der Bibel steht das schon. Und im Neuen Testament hat es nochmal eine andere Bedeutung oder eine neuere Bedeutung bekommen, wie Johannes hier schreibt. Ja, und da sieht man schon, dieses eine Wort oder dieser eine Satz, der hat eine ganz besondere Bedeutung für das Gesetz und auch für die Propheten und auch im Neuen Testament. Warum ist das Gebot neu? Weil nach der Fußwaschung von Jesus diese Liebe Jesus anschaulich wurde. Da heißt es nämlich in Johannes 13, da sagt Jesus, wie ich euch geliebt habe. Und diese Liebe, die ist von Anfang an ein Erkennungszeichen der ersten Christen oder sollte es sein. Das lesen wir im Johannes 13, Vers 35. Und ich will auch das mal lesen, weil das ein sehr interessanter Text ist. Da geht es eigentlich um das Passamahl. Und das Passamahl ist beendet und Jesus geht raus. Und dann heißt es in Vers 35 oder in Vers 34 lese ich auch nochmal, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und dann kommt der Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist der entscheidende Vers hier. Daran wird es jeder erkennen. Und wir müssen uns natürlich fragen, ob wir diese Liebe untereinander haben. Wir müssen uns fragen, haben wir diese Liebe und wird das erkannt? Und wird das auch in der Welt erkannt, wie es so schön heißt? Und wir können eigentlich nur mit der Frucht des Geistes diese Liebe zum Leuchten bringen. Ja, auch da gibt es einige Verse, die ich jetzt lesen könnte. In der Kürze der Zeit will ich das nicht tun. Und das Gebot der Liebe, das fordert uns täglich heraus. Und das ist das neue Gebot. Liebe, die zeigt sich in der Hingabe. Und Nichtlieben im Umkehrschluss ist eigentlich ein Gemeinschaftskiller. Die Verse 12 bis 14. Hier wendet sich jetzt Johannes an die verschiedenen Generationen der geistlichen Reife. Und bei den ganzen Herausforderungen ist es wichtig, dass wir niemals vergessen, was Jesus für uns getan hat. Und dabei bezieht er ja die erste Generation hier mit Kindlein oder mit Kindern. Und diese erste Generation, die kann man eigentlich auf komplett alle Menschen beziehen. Ja. Die Ursache der Vergebung, die liegt allein bei Jesus. Und da heißt es in Vers 12 ja noch später, in Vers 12 hier, um seines Namens willen. In Petrus lesen wir von den Säuglingen, die laut und stark nach der Milch schreien. Und es ist hier, als ob uns Johannes sagen will, es ist nicht schwer. Jesus macht weiter, vergesst Gottes Liebe und sein beständiges Wort nicht. Denkt immer daran. Und wenn er dann auf die ältere Generation geht, da gibt es ja diesen bekannten Vers aus Matthäus 7, kein Vater wird seinem Kind Steine für Brot geben. Ja, und wir wissen, wir können jederzeit Abba rufen und wissen, dass eben dieser Vater uns niemals diese Steine geben wird, sondern immer das gute Brot. Und das ist auch wichtig für die Gottesbeziehung. Und wenn wir etwas weiter nach vorne gehen in das Kapitel, nämlich Vers 3, was wir vor zwei Wochen behandelt haben, da heißt es auch, wo diese Gottesbeziehung sich zeigt. Ja? Im Vers 3 heißt es, sie zeigt sich im Halten der Gebote und im Fruchtbringen in Kolosser 1 und in der Ermutigung anderer, wie es Paulus an Timotheus getan hat, lesen wir in 2. Timotheus. Und den jungen Leuten, auch in einer Woche im Buju, den spricht Johannes im Glauben zu, dass sie im Glauben das Böse besiegt haben. Gerade die jungen Leute stehen im Visier des Feindes und bekommen hier die Zusage der Stärke von Gottes Wort. Das Wort bleibt und Jesus wohnt in ihnen und ist stärker als der, der die Welt beansprucht. Und ein dritter Abschnitt ist dann, nach diesem Zuspruch, den wir jetzt in 12 bis 14 gelesen haben, kommt dann der Anspruch. Zuspruch, Anspruch, können wir uns eigentlich gut merken. Und man muss dazu sagen, im Herzen ist nur Platz für die Liebe, Gott oder die Welt. Johannes deutet hier an, dass beides nicht geht. Und er sagt auch, wie es in der Welt zugeht. Sie ist nicht liebenswürdig. Und in der Übersetzung, die wir eben gelesen haben, steht nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Das ist die Vollzahl. Hier steht nichts. Hier steht nicht ein wenig, ein bisschen oder das eine oder das andere. Nein, nichts. Das müssen wir uns vorstellen. Nichts, was wir hier sehen und hören und wo wir den ganzen Tag durchs Leben gehen, nichts, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Menschen werden geprägt von ihrem übersteigenden Ehrgeiz. Johannes ist hier völlig kompromisslos. Das alles kommt nicht vom Vater, sondern ist ein Kennzeichen der Rebellion gegen Gott. Und mit diesen Zielen, das macht Johannes hier deutlich, sollen die Kinder Gottes nichts zu tun haben. Ja, vor 2000 Jahren sind die Christen in ihrer Umgebung ziemlich aufgefallen. Und wie ist das heute? Fallen wir in unserer Umgebung noch auf? Ja, ich glaube, vom Grundgedanken her sind wir immer noch der Meinung, Christen müssten sich anders verhalten. Ich gebrauche den Begriff jetzt nochmal wie die Welt. Ja, aber ist das so? Und fallen wir da auf? Verhalten wir uns noch anders? Erkennen das die Menschen draußen noch, dass wir anders sind? Und die Liebe Gottes also in diese Welt hineinzubringen und sie mitzugestalten, ja, ist unsere Zuwendung eigentlich für diese Welt. Das sollen wir tun. Und wie das im Einzelnen aussieht, das ist eine Frage, die uns täglich herausfordert. Aber die Grundlage für diese Frage ist immer die gleiche. 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. 1. Johannes 4, Vers 16, auch nach der NGÜ. Und warum ist das so? Warum brauchen wir das? Und warum müssen wir das den Menschen sagen, wie wichtig es ist, zu Gott zu kommen? Weil es ein Wort gibt, was wir heute in unserem Sprachgebrauch nicht mehr oft verwenden. Und dieses Wort heißt Sünde. Wenn wir von Sünde reden, an was denken wir als erstes? Verkehrssünde. Was denken wir als zweites? Essenssünde. Ja, das ist das, was wir erstmal so mit Sünde verbinden. Und ich glaube, ein Bild macht es deutlich. Wer von euch schon mal am Meer war, der wird vermutlich wissen, was ein Sund ist. Ein Sund ist ein Wasserarm, der zwei Landteile voneinander trennt. Also bekannt ist der Öresund und vielleicht ist der eine oder andere schon mal über diese große Brücke gefahren, Öresund oder Fehmarnsund, wie auch immer. Also, bei der Sünde ist das ähnlich. Da wurde was getrennt. Gott auf der einen Seite, die Menschen auf der anderen Seite. Und das ist der Zustand der Sünde. Trennung von Gott, nichts anderes ist das. Und das ist ein Zustand, aus dem eben schnell allerhand Unfug und manches Unrecht folgt. Eine andere Übersetzung, die ich mal für Sünde gelesen habe, und ich glaube, die trifft das eigentlich auch ganz gut in der heutigen Zeit, heißt Zielverfehlung. Mit dem Begriff können wir vielleicht mehr anfangen, weil wir das auch ständig auf der Arbeit oder sonst wo in der Schule hören. Zielverfehlung. Ja, und auf die Sünde übertragen heißt das, das Ziel, einmal bei Gott zu sein, verfehlt. Das Ziel kann verfehlt werden. Wir sind nicht automatisch bei Gott in der Ewigkeit, sondern wir müssen uns zu Jesus Christus bekehren und wir müssen ihm unsere Sünden bringen und müssen ihn als unseren Herrn und Heiland annehmen. Ansonsten Zielverfehlung. Wir werden es nicht erreichen, sagt uns die Bibel relativ deutlich. Und dann stellt sich schon die Frage, ja, okay, warum brauche ich denn eigentlich Vergebung? Was bringt sie mir denn? Naja, wenn wir jetzt in unseren Text mal gucken, dann bringt sie uns eine ganze Menge. Nämlich, sie beseitigt genau diese Trennung zwischen Gott und uns. Ist auch das, was ich auf diesem Plakat gesehen habe. Dieses Kreuz, an dem Jesus hing, das beseitigt diese Trennung zwischen Gott und uns. Und das geschieht einmal und das geschieht auch mit der Vergebung so oft, wie wir sie nötig haben. Wir müssen Jesus Christus darum bitten. Und ich glaube, nicht umsonst heißt es im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wie es dann weitergeht, schreibt Johannes ja hier auch mit den jungen Leuten. Über die jungen Leute schreibt er, ihr seid stark. Und dieses stark, dieses bezieht sich auf das Gotteswort. Und der Sieg über das Böse ist euer, das schreibt er auch. Also hier scheint ja ein Zusammenhang zu bestehen. Wenn das Wort Gottes einen Platz in unserem Leben hat, dann gehen wir gestärkt durch unser Leben und unsere Wege. Da hilft uns sogar, wenn es sein muss, das Böse und den Bösen zu überwinden. Und diesen Drang im Bösen, der ist nicht neu. Ich habe mich erinnert an die Schulzeit. Der eine oder andere wird Hermann Hesse kennen. Vielleicht hat es auch der eine oder andere gelesen. Es gibt eine kleine Erzählung von Hermann Hesse, die heißt Klein und Wagner. Ich weiß nicht, ob er die kennt. Da gibt es einen Mann, der heißt Friedrich Klein, der ist 40 Jahre und Beamter. Und der hat sein Leben die Nase voll. Der bricht jetzt aus diesem Leben aus, setzt sich in einen Zug und fährt nach Italien. Und in Italien gibt er sich einen neuen Namen, nennt sich Herr Wagner, also nichts gegen die Familie Wagner, das ist tatsächlich jetzt hier so, nennt sich Herr Wagner und verprasst alles, was er mitgenommen hat mit Frauen im Casino und so weiter. Und lange Rede, kurzer Sinn, Hermann Hesse ist ja auch ein Dramatiker, das endet also damit, dass er sich in einem See ertränkt. Er kommt mit seinem Leben nicht mehr klar und ertränkt sich dann in Italien in einem See. Da stellt sich ja schon die Frage, wie konnte das jetzt so einen tragischen Lauf nehmen, dieses Unglück. Und Hermann Hesse schreibt dann einen Satz in dieser kurzen Erzählung, den er Wagner bekennen lässt, der heißt, jetzt reitet mich der Teufel. Das sagt Wagner und er bringt sich dann um. Und ich glaube, auch hier haben wir wieder den Verweis zum Vater unser. Nicht umsonst heißt es ja auch da und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und jetzt kommen wir wieder zu den erfahrenen Menschen, von denen Johannes hier auch schreibt. Ja. Es gibt die Macht der Versuchung und die Verführung zum Bösen. Und auch wir Christen sind davor nicht gefeit. Was hilft uns jetzt? Es hilft uns die Beschäftigung mit Gottes Wort. Es hilft uns die Beschäftigung mit dem Lesen in der Bibel, der Besuch von Gottesdiensten, das Gebet. Das ist keine Angelegenheit, die wir ins Rentenalter verschieben sollten, sondern das sollten wir täglich tun. Und mitten im Leben, ja, können wir uns die Augen über uns selber sowie über diese Welt und über Gott aufgehen. Und dann wissen wir auch, wie wir dem Bösen widerstehen können. Und ich glaube, wir bekommen dann auch von Gott den Mut dazu, eben das im Alltag zu leben. Und es heißt dann hier in dem Text auch, ihr habt den Ewigen erkannt. Nicht mehr und nicht weniger. Ihr habt den Ewigen erkannt. Das ist relativ schlicht und sagt doch alles aus. Und von daher möchte ich nochmal an einem Beispiel verdeutlichen, dass es gar nicht so einfach ist, diese Welt zu verlassen. Wenn wir in ein gewisses Alter kommen, sagen wir mal, in dem letzten Lebensabschnitt stehen und vielleicht auch noch krank werden, dann ist es oft so, dass wir eigentlich einen Wunsch haben. Und der Wunsch ist, ich möchte nach Hause. Ich will nicht im Krankenhaus sterben oder woanders, wie auch immer. Ich will zu Hause sterben. Und das Ganze zeigt auch, ja, dass wir einen gewissen Bezug zu dieser Welt haben und dass es ganz, ganz schwer ist, das loszulassen. Und dieser Prozess vom Loslassen, von den irdischen Dingen, ja, ich weiß nicht, ob man den lernen kann oder nicht lernen kann, aber ich glaube, der ist bei vielen Menschen gegeben. Und wir sollen eigentlich lernen, dieses Loslassen, weil wir machen uns ja bereit für einen anderen Weg. Wir machen uns ja bereit für den Weg danach, was nach dem Sterben kommt. Und es scheint dann oft so, dass doch diese Erde oder diese Erdenkräfte, ich möchte es mal so nennen, eine unheimliche Schwere auf uns legen, sodass wir auch im hohen Alter oft uns ganz, ganz schwer damit zu tun, loszulassen. Und vielleicht hilft uns auch nochmal eine kurze Übersetzung von einem Schweizer Pfarrer, der hier auf diesen Text geschrieben hat, liebet nicht den herrschenden Weltzustand, noch was in ihm üblich ist. Wer die herrschenden Verhältnisse liebt, in dem ist die Liebe Gottes nicht. Denn alles, was in der Welt jetzt üblich ist, die Gier nach immer mehr, die gierigen Augen, das gegenseitige sich übertrumpfen, kommt nicht vom Vater, sondern aus der Verkehrtheit der jetzigen Welt. Und die jetzige Welt, das sagt der Text hier auch, die vergeht. Die vergeht mit dem gesamten Zustand und die vergeht mit dieser Gier und die vergeht mit diesem gegenseitigen sich übertrumpfen und mit allem, was da steht. Und ich wurde erinnert, das ist jetzt fast 20 Jahre her, da gab es einen Nobelpreisträger, Mohamed Yunus. Ich glaube, von dem hat der ein oder andere schon mal gehört. Sein Professor aus Bangladesch, der hat dort eine Bank gegründet. Und diese Bank, die gibt eben Kredite den Armen. Und der Wirtschaftsprofessor hat erkannt, wo das ganze Problem liegt und hat wirklich gesagt, ich muss den Leuten Kleinkredite geben, sie kommen nie aus diesem Elend raus ansonsten. Und er hilft ihnen mit diesen Kleinkrediten und der Professor Yunus sagt hier, der Fehler ist, dass die Verantwortlichen der Welt nicht die Menschen im Blick haben. Es geht ihnen alleine um Profitmaximierung. Der Fehler ist, so sagt Professor Yunus, dass die Verantwortlichen dieser Welt nicht die Menschen im Blick haben. Es geht ihnen alleine um Profitmaximierung. Ich will die Frage mal weitergeben. Kann sich jeder auch bei uns in Steinbach mal mit beschäftigen? Haben wir die Menschen im Blick? Ja, und er sagt dann weiter, wir müssen aufhören, die Gier zur obersten Maxime unseres Handels zu machen. Und die Bank, die ich gegründet habe, die ist für die Menschen da und nicht die Menschen für die Bank. Das hat er zu der Zeit gesagt, als die Bankenkrise, die Lehman-Bankenkrise war, also ist knapp 20 Jahre jetzt her. Ja, und das sind ja fast prophetische Worte. Und von daher möchte ich schließen mit drei Fragen, die ich euch noch weitergeben möchte. Und dann können sich gerne noch jemand anschließen. Die erste Frage, die ich euch mitgeben wollte aus diesem Text, heißt, welche Stärke sehen wir in den verschiedenen Generationen? Können wir etwas tun, um das Auseinanderdriften aufzufangen? Lese es nochmal. Welche Stärke sehen wir in den verschiedenen Generationen? Können wir etwas tun, um das Auseinanderdriften aufzufangen? Zweite Frage. Früher war es wichtig, sich von der Welt abzuschotten. Sind wir heute in einer gegenteiligen Gefahr? Früher war es wichtig, sich von der Welt abzuschotten. Sind wir heute in einer gegenteiligen Gefahr? Und die dritte Frage, was früher tabu war, ist heute akzeptabel. Sind wir da angepasst oder wurden wir verweltlicht? Was früher tabu war, ist heute akzeptabel. Sind wir da angepasst oder wurden wir verweltlicht? Könnt ihr gerne mal über diese Fragen nachdenken. Soweit von mir.
Ja, eigentlich hätte ich, wie der Jochen schon gesagt hat, die Wortbetrachtung gehabt. Wenn er mich vor 2 Wochen gefragt hätte, hätte ich gesagt, es gibt im Leben nichts heute. Hat sich aber die letzten 2 Wochen so gut gebessert, dass ich jetzt gesagt habe, ich will dann wenigstens einen kleinen Beitrag leisten heute Morgen. Als ich den Text so gelesen habe, da habe ich zunächst gedacht, ist immer wieder ein super Text, ne? Der Johannes, der legt die Latte hier auf 4 Meter, also quasi da oben unter die Decke, und jetzt sollen wir alle da drüber springen. Und da habe ich so gedacht, da kommst du ja nie drüber. Ich nicht und wahrscheinlich die anderen auch nicht. Und dann dachte ich aber an Johannes 1, Vers 9, wo er dann schreibt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Da können wir dann sehen, weil Jesus weiß, dass wir das ja nicht schaffen können, also alles einzuhalten, dann ist das schon eine beruhigende Botschaft. Wir fliegen ja ständig unter diese Latte durch und wir reißen sie. Und da ist es doch gut zu wissen, dass Vergebung da ist. Ich will aber auch nochmal zu den drei Versen mal ein paar Gedanken äußern, die der Jochen auch schon angesprochen hat, wo Johannes schreibt, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männer, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Und ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Also, Johannes, hat Jochen auch gesagt, wendet sich an die drei Generationen, die Kinder, die jungen Männer und die Väter. Und ich denke, er meint damit jetzt nicht nur das physische Alter, sondern er meint damit auch die Zeit in der Nachfolge. Wie lang ist jemand in der Nachfolge? Beginnen wir mal mit den Kindern. Also den Menschen, die noch ganz jung im Glauben sind, und er sagt, euch sind die Sünden vergeben. Das ist jetzt erstmal eine Grundwahrheit. Und für Kinder im Glauben ist das erstmal, denke ich, das Wichtigste, das zu wissen, meine Sünden sind vergeben, ich bin versöhnt mit Gott. Und dann wendet er sich an die jungen Männer und ich denke auch an die jungen Frauen. Er sagt, ihr seid stark, Gottes Wort wohnt in euch. Es scheint, dass diese Gruppe einerseits stark ist im Glauben, aber auch besonders angefochten ist, angegriffen wird durch den Feind, weil so diese jungen Menschen, Jugendlichen, befinden sich ja in einer Entwicklungsphase. Da gibt es ganz viele Fragen, die die Einzelnen beschäftigen. Die Menschen sind auf der Suche noch. Sie wissen nicht so richtig, ja, wo geht es jetzt hin, ne, mit mir? Wohin führt mich mein Weg? Und in vielen Situationen, das müssen wir uns auch eingestehen dann, mangelt es auch an Reife. Und Johannes sagt, ihr seid siegreich, wenn Gottes Wort in euch wohnt, oder man könnte auch sagen, wenn Christus in euch wohnt. Und dann wendet er sich an die Väter. Es war damals so, dass man bis 40 Jahre als jung galt. Wenn man 41 war oder ab 40, dann änderte sich das, dann wurde man als Vater oder als Mutter angesprochen. Und Johannes sagt, also ihr kennt den Herrn besonders gut, denn ihr habt Erfahrung. Fiel mir so ein, als ich noch gearbeitet habe, da war es ja dann oft so, dass die jungen Kollegen, die dann kamen, die sind dynamisch, sie sind flexibel, sie sind auch schnell wahrscheinlich, mögen auch die neuen Trends. Aber wir haben dann immer gesagt, die Alten kennen die Abkürzungen. Und damit können die anderen schnell laufen, aber die anderen nehmen halt den kurzen Weg und sind mindestens genauso schnell. Und ich denke, so ist es auch im Glauben. Wenn du lange mit Jesus unterwegs bist, dann hast du auch viel mit Jesus erlebt. Und deshalb sind wir oder seid ihr die Älteren, die Väter und Mütter im Glauben. Nun ist es ja heute oft so, dass die Älteren nicht mehr so ganz ernst genommen oder respektiert werden. Die kommen vielleicht bei den neuen Technologien nicht mehr so mit. Sie haben vielleicht ein Weltbild, das zwar nah an der Bibel ist, aber vielleicht dem Zeitgeist nicht so ganz entspricht oder zum gesellschaftlichen Gedankengut auch ein Stück weit auf Abstand geht und so weiter. Aber jetzt haben wir doch genau das, was wir brauchen. Wir haben die junge Dynamik und wir haben viel Erfahrung. Und wenn jetzt die einzelnen Gruppen, die Alten und die Jungen, sage ich mal, unter sich bleiben würden, also sozusagen in ihrer Blase, dann sind sie unter sich, sie tauschen nur Argumente aus, die sie kennen, sie bleiben aber unter sich. Aber wir sind ja als Gemeinde gemeinsam unterwegs. Und daher glaube ich fest, dass es für die Gemeinden oder für eine Gemeinde überlebenswichtig ist, generationsübergreifend zu arbeiten. Aus beiden Generationen das Wichtigste herauszuziehen und zu nutzen. Denken wir mal, eine Gemeinde, das ist wäre eine Galeere. Galeere kennt ihr ja, ne? So ein Boot von früher, wo dann die Sklaven am Rudern sind und am Lenken sind und so weiter. Aber wenn wir jetzt mal dieses Boot nehmen, egal ob jetzt über Sklaven draußen, egal, vom Bild her. Wenn jetzt die einen nur am Rudern sind, was passiert dann? Und die anderen sind nur am Lenken, aber keiner rudert. Was passiert dann? Wenn die einen nur rudern, aber es wird nicht gelenkt, kommt das Schiff nicht vorwärts. Es fährt irgendwie, dreht sich, keine Ahnung. Man kann den Kurs auf jeden Fall nicht halten. Und wenn nur gelenkt wird und nicht gerudert wird, dann bleibt das Schiff auf der Stelle stehen. Passiert auch nichts. Erkenntnis: Wir brauchen unbedingt beide Gruppen. Wir brauchen die Ruderer und wir brauchen die Lenker. Ich kenne einige Gemeinden, bei denen sterben die Jüngeren so langsam aus. Dieses Schiff hat, so muss man es glaube ich sagen, kaum Zukunft, weil es wird nur gelenkt, aber nicht gerudert. Und ich bin daher unendlich dankbar, dass wir in unserer Gemeinde so viele junge Menschen haben, auch so viele Kinder haben. Ihr Lieben, das ist wirklich ein Segen, den wir hier in Steinbach in unserer Gemeinde haben. Und daher meine ich, Johannes macht uns an dieser Stelle Mut. Ihr seid gemeinsam unterwegs. Nutzt es zum Segen der Gemeinde.
Der Vers, den wir heute haben, oder die Verse, die wir heute zur Betrachtung haben, die sind mir ja immer ein Herzensanliegen. Ihr erinnert euch vielleicht, als ich das letzte Mal hier gepredigt habe, da hatte ich das Flipchart aufgebaut und hatte auch nochmal dieses Gebot aufgeschrieben: Liebe Gott den Herrn von ganzem Herzen, mit allem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und warum ist mir das so ein Herzensanliegen? Das hatte ich damals auch schon gesagt, weil ich denke, Jesus hat selbst gesagt, das ist das höchste Gebot. Das ist das Allerwichtigste. Da drin sind die Propheten erfüllt, da ist alles drin. Wenn ihr diese Sachen erfüllt, dann macht ihr es richtig. Es geht da nicht um unter- oder nachgelagerte Fragen, sondern das ist das Allerwichtigste. Jetzt habe ich mich in diesem Text aber so ein bisschen gerieben, weil ich habe gedacht, hier steht das von Hassen. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt mal ganz im Ernst, wenn wir uns hier in unserer Gemeinde angucken, wer hasst sich denn da? Ja, also man ist ja hier die Rede von Geschwistern und Umgang miteinander, da gibt es doch keinen, der eben sich gegenseitig hasst, oder? Und dann bin ich hingegangen und habe meinen Freund ChatGPT mal gefragt, was bedeutet das denn eigentlich, jemanden zu hassen? Und dann gibt mir ChatGPT die Antwort: Hassen bedeutet eine starke emotionale Abneigung, verbunden mit Ablehnung, Verachtung und Feindseligkeit, oft gekoppelt mit dem Wunsch nach Distanz oder zumindest dem Entzug von Wohlwollen. Und darüber hinaus, wie verhält man sich dann so einer Person gegenüber? Die Person wird nicht mehr wohlwollend gesehen. Man empfindet tiefe Ablehnung gegenüber ihrem Wesen. Man möchte oft Abstand. Empathie nimmt ab. Negative Eigenschaften werden nicht. Das heißt, für mich, so, wenn ich das so lese, das Hassen ist vielleicht gar nicht so weit weg, wie wir das manchmal denken. Und wenn ich das hier so lese in dem Wort Gottes, dass das Wort Gottes ausdrücklich genau davor warnt und sagt, wenn ihr das tut, dann seid ihr auf dem falschen Weg. Dann lebt ihr in der Finsternis und seid nicht Kinder des Lichts. Und mehr noch, die Leute, die das anders machen, die Leute, die wirklich lieben, die sind safe, die sind geschützt, die haben einen besonderen Raum, in dem sie sich bewegen. Ein Raum, in dem Jesus Christus eben entsprechend wirken kann. Und das hat mich irgendwie so unruhig eben gemacht, als ich das nochmal so an mich rangelassen habe und gedacht habe, okay, vielleicht schieben wir das Hassen manchmal so weit weg, weil wir sagen, ja, das betrifft mich eh nicht, ich hasse ja nun wirklich keinen. Aber wenn ich das hier so sehe, was man darunter verstehen kann, dann denke ich, vielleicht ist der Schritt doch nicht so weit. Vielleicht gibt es das doch bei uns in der Gemeinde. Und dann lesen wir in Vers 9, wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, also ihn meidet, nicht mehr mit ihm redet oder ihm aus dem Weg geht, bewusst Kontakt vermeidet oder sagt, ich muss ja nicht mit allen klarkommen, dann sagt die Bibel hier, der lebt in Wirklichkeit in der Finsternis. Und meine Lieben, das sind nicht meine Worte. Das ist nicht, dass ich irgendjemanden in die Pfanne hauen will, sondern das ist die Bibel, das ist das Wort Gottes. Und das müssen wir an uns ranlassen, das müssen wir zu uns sprechen lassen. Und wir haben blöderweise das Problem, dass wir in einer Gesellschaft groß geworden sind, wo das immer mehr abnimmt. Wo das Thema, ich habe Recht, ein so dominantes Thema geworden ist, dass man nicht mehr sagen kann, ich bin auch mal bereit, untere Wege zu gehen. Und einfach auch den anderen zu lieben, auch wenn er eine andere Meinung hat, auch wenn ich nicht Recht habe. Das ist ein Problem unserer Gesellschaft. Ich erlebe das weltweit auch anders. Ja, es gibt auch Länder und Kulturen, wo das nicht so massiv ist wie bei uns in Deutschland. Und auch hier, glaube ich, gibt das Antwort, dieser Text. Und ich möchte euch Mut machen, diesen Text einfach an sich ranzulassen. Ein zweiter Punkt, der mir noch wichtig geworden ist an der Stelle, Hansi, du hast mir so aus der Seele gerade eben gesprochen. Dieses gemeinsame Rudern. Also ich meine, ich sag dir das ja immer, du hast immer was für mich, wenn du hier auf der Kanzel stehst, ja. Heute wieder, ja. Du hast mir so aus der Seele gesprochen, zusammen der Generationen, ja. Und du hast gesagt, es ist ein solcher Segen, dass wir eben hier junge Leute haben und die Alten zusammen. Und ich feiere das auch sehr, weil ich komme in Deutschland viel unterwegs und bin am Predigen in Gemeinden, wo das Durchschnittsalter der Gemeinde, schätze ich, so ungefähr bei 70 liegt. Das heißt nicht, dass ich eine Verachtung gegenüber alten Leuten hätte, überhaupt nicht. Sondern das ist für mich einfach ein Zeichen dafür, diese Gemeinden wird es in 10 Jahren nicht mehr geben. Weil die Leute eben sterben. Also müssen wir darauf achten, dass wir Leute haben, die lenken und rudern. Ja, das heißt, wir müssen junge Leute haben. Wir müssen in unsere Gemeinde gucken, dass junge Leute sich hier wohlfühlen. Dass wir eine Gemeinde haben, die in den Gottesdiensten dementsprechend etwas für junge Leute bietet. Und die jungen Leute haben heute viel, viel, viel Angebote, sich auch anders irgendwo geistliches Leben zu holen. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, genau diesen Blick zu haben, dieses Miteinander zwischen jung und alt. Dass wir nicht nur Gottesdienste für Alte machen, dass wir Gottesdienste für Junge machen, dass wir nicht nur Gottesdienste für Junge machen, sondern auch für Alte. Dass alle hier sind und sich eben in einer Gemeinde wohlfühlen können. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger zweiter Punkt aus diesem Text. Danke.
Ich möchte ein Zeugnis dazu geben. Merle